2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Nikos Mega hat verpennelt die Chance, weil er mit dem 5. zum Tor geht.
Moin, es ist Dienstag, der 21. Januar 2025, circa eine Stunde nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört mich heute vor dem Heimspiel gegen den ersten FC Union Berlin am kommenden Sonntag, wenn der Rückrundenvierte auf den Rückrundenachten trifft. Ja, es gibt heute viel zu besprechen, daher gehen wir direkt in die Vorstellung meines heutigen Gastes. Ich darf Carsten aus Berlin grüßen. Moin Carsten.
Moin Michael, hallo.
Schön, dass du da bist. Wir beiden sind uns ja schon des Öfteren mal persönlich begegnet, aber bei uns im Podcast warst du noch nicht zu Gast. Daher, ja, darf ich dich einmal bitten, dich unserer Hörerschaft vorzustellen. Wer bist du? Was machst du so in deinem Leben und warum Union Berlin?
Ja, ich bin Carsten oder Carsten FCU in Digital, meistens auf Blue Sky. Und dort beschreibe ich mich in erster Linie als Unioner, Allesfahrer und grenzenlos Eiserner. Ja, beruflich mache ich was mit Computern. Das tut jetzt hier aber nichts weiteres zur Sache. Und ja, warum Union Berlin? Ich bin eigentlich ziemlich spät zur Union gekommen, in erster Linie. Aber das ist so passiert, wie es eigentlich allen Unionern passiert. Das ist in erster Linie durch einen Kumpel, der mich einfach mit ins Stadion nahm. Und dort war ich so extrem begeistert davon, was da abgeht. Und war, wie Unioner sagen, sofort vom Union-Virus infiziert, dass ich möglichst zu allen Heimspielen gehen wollte. Hab mir dann auch gleich eine Dauerkarte geholt und bin dann ein paar Jahre später, so in Saison 16, 17, schon zum Allesfahrer mutiert. Also bin dann auch auswärts alles gefahren.
Ja, ja. Das heißt, weißt du noch, welches dein erstes Spiel war?
Das muss ein Spiel gegen Bielefeld gewesen sein, das weiß ich noch, aber...
Oder also irgendwo so um die, sag mal, so Jahre.
Das war tiefste Zweitligasaison, muss irgendwie 15 oder sowas gewesen sein.
Ja, okay, alles klar. Also so, ja. So 10 Jahre bist du dabei, ne?
Genau, ja, ja. Also.
Genau, okay. Und du bist auch Mitglied eines Fanclubs und ja, erzähl doch mal darüber vielleicht ein bisschen.
Genau, also ich bin dann, wie gesagt, also dann auch 2017 Union-Mitglied geworden und habe mich dann 2021 dem Fanclub Grenzenlos Eisern angeschlossen. Und Grenzenlos Eisern ist halt, wie gesagt, ein Fanclub, ein EUFC, wie sich das bei Union nennt, ein eingetragener Union-Fanclub. Davon gibt es ungefähr 70 Stück.
Das heißt, das sind so dann auch welche, die dann privilegiert so mit Tickets oder so versorgt werden? Oder
richtig, wie genau, das da gibt's. Ja, da gibt's Rechte und Pflichten sozusagen. Also man muss da gewisse Anforderungen erfüllen. Es gibt auch eine Probezeit und dann kann man auch irgendwann sozusagen halt auch Tickets für Auswärtsspiele oder sowas bekommen.
Ist dann ja auch gar nicht so viel mit 70 Stück, vermute ich. Also gibt's ja wesentlich mehr wahrscheinlich generell, die dann nicht eingetragen sind, ne?
Ja, es gibt viele andere Gruppierungen sozusagen, die halt sich jetzt nicht diesen Status sozusagen halt auf obstruieren wollten oder wie auch immer.
Genau. Ja, okay, alles klar. So, und was macht denn Grenzenlos Eisern aus? Also ich habe das ja schon, ich weiß das ja von dir und ich weiß, dass das jetzt vielleicht nicht ganz so ein gewöhnlicher Fanclub bei Union ist, ne?
Genau, also wir hatten uns eigentlich im Jahr 2020 mal getroffen und haben mal so ein bisschen über Diskriminierung und Toleranz im Stadion bei Union diskutiert und haben uns dort auch überlegt, naja, was könnte man denn machen? Und haben uns dann überlegt, dass wir einfach einen Fanclub gründen. Grenzenlos Eisern hat auch den Beinamen Fanclub für Respekt und Toleranz im Stadion. Und das ist eigentlich schon der Kern, worum uns quasi geht.
Okay, und was macht ihr so an Aktionen? Also ich tippe mal auch, dass das so ein bisschen auch, naja, schon mit Fußball zu tun hat, aber auch ein bisschen davon weggeht vielleicht so. Was?
Ja, also es dreht sich schon meistens um Union oder um Fußball. Also Ziel ist natürlich erstmal mit unserer aktiven Fanarbeit jeglicher Form von Diskriminierung entgegenzutreten. Das drückt sich aus in Aktionen. Also wir haben ja zum Beispiel letztes Jahr Ronny Blaschke eingeladen, der sein Buch Spielfeld der Herrenmenschen vorgestellt hat bei uns. Er war ein bisschen überrascht über die Anfrage, weil er meinte, er hätte noch nie das gegenüber Fußball, also von einem Fanclub eingeladen worden und noch nie gegenüber fußballaffinen Menschen sozusagen vorgestellt, also die jetzt direkt mit einem Verein was zu tun haben. Und ja, daraus ist dann auch eine interessante Diskussion entstanden. Also, wie wir das sehen, was wir im Stadion wahrnehmen und so weiter.
Ich habe
Aber
zumindest den Klappentext davon auch mal gelesen und ich glaube, Mike hat auch eine, oder ich habe die Rezension gelesen von Mike, der hat das bei uns über
ja.
Anton.de rezensiert, das Buch aus. Und ich glaube auch, Ronny hat bestimmt, weiß ich jetzt nicht auswendig, aber auch eine Lesung im Fanladen gemacht, könnte ich mir vorstellen, ja. Bin ich mir relativ sicher. Naja, genau. Okay, ja.
Genau, ansonsten machen wir halt auch, nehmen wir halt auch an verschiedenen Veranstaltungen teil, teilweise von der Fan- und Mitgliederabteilung, AG Soziales. Wir sind beim Inklusionstag von Union dabei. Und ja, was wir jetzt gerade fertig haben, ist, was wir jetzt im dritten Jahr gemacht haben, ist unsere Spendenaktion Goodiebags für obdachlose Menschen in Berlin. Das ist eine Spendenaktion, da sammeln wir Geld, um 150 Goodiebags zu bestücken mit Artikeln des täglichen Bedarfs. Also da ist dann sowas drin wie USB-Ladekabel, Powerbank, Hygieneartikel, Kurbellampe, faltbares Besteck und so weiter. Also alles, was man sozusagen halt braucht. Ja, für ein quasi einigermaßen erträgliches Leben auf der Straße.
Ja, okay.
Genau, darüber hinaus ist auch noch Geld zusammengekommen dieses Jahr, dass wir auch Schlafsäcke organisieren konnten. Und zwar nicht nur irgendwelche Schlafsäcke, sondern es halt Schlafsäcke, die halt auch Minustemperaturen standhalten. Genau, also sind wir auch sehr happy drüber, dass wir da noch ein bisschen Geld einsammeln konnten. Das Ganze wird organisiert von der Union Stiftung, Schulter an Schulter. Und wird ein bisschen koordiniert vom Wirtschaftsrat. So muss man sich das vorstellen. Also die Leute spenden an die Stiftung und davon wurden jetzt die Artikel gekauft. Die werden diese Woche jetzt auch noch gepackt in die Beutel von uns und werden dann dem Streetworker-Projekt von Gangway e.V. in Berlin übergeben zur Verteilung an die Obdachlosen.
Ja, coole Sache, okay. Und vielleicht nochmal ins Stadion geguckt. Also ihr, in eurer Präambel steht ja, dass ihr schon seht, dass Politik ins Stadion gehört, mal unabhängig davon, dass Parteipolitik nicht ins Stadion gehört. Wie äußert sich das quasi im Stadion, eure Attitüde sozusagen?
Naja, also dass wir zumindest mal den Mund aufmachen. Also das gehört ja sozusagen auch zum Ton bei Unionen, dass man halt auch mal sagt, wenn jetzt irgendwelche Ausfälle oder so etwas sind, dass man sich das nicht einfach hinnimmt, sondern das auch denjenigen mal anspricht, so ey, so geht das nicht. Genau, das ist
Ja.
zum Beispiel das eine, ja.
Okay, alles klar. So, dann kommen wir vielleicht mal zum nächsten Thema, was dich vielleicht auch ein bisschen oder ziemlich bewegt. Also bei euch ist ja Frauenfußball ein großes Thema geworden, so in den letzten 2, 3 Jahren, würde ich behaupten, oder vielleicht sogar nur 2 Jahren. Und ich weiß, dass du ja auch zum Frauenfußball gehst. Kannst du da mal ein bisschen was erzählen, was gerade der Stand ist? Also mein letzter Stand ist, ihr habt eine Relegation gespielt, die Union Frauen gegen, hier um die Ecke, gegen Hennstedt-Ulzburg. Haben die
Genau.
sogar irgendwie echt überrollt mit einem 8-0 im Hinspiel und dann 2-0 in Hennstedt-Ulzburg und sind damit in die zweite Liga aufgestiegen. Und ich weiß, dass Union bemüht ist, möglichst, wie soll ich sagen, die Frauen da auch ja, ganz nach oben zu heben, auch so medial und in der Wahrnehmung. Wie ist denn da der Stand bei euch eigentlich?
Ja, also das Ganze rührt ja mit dem Aufstieg, das rührt ja eigentlich daher, dass es eine Professionalisierung der Frauen- und Mädchenabteilung bei Union gab. Also dass man auch explizit gesagt hat, die Frauen sollen die gleichen Bedingungen, Trainingsbedingungen zum Beispiel, wie die Männer bekommen. Also dass man sozusagen halt diese Abteilung ähnlich so weit hochzieht wie die Männer, was ja schon mal unglaublich ist. Daraufhin sozusagen wurden halt auch Spielerinnen eingekauft. Man ist dann mit denen sozusagen von der Regionalliga hochgestiegen in die zweite Bundesliga. Man hat in dem Jahr davor auch noch den Berliner Landespokal gewonnen und spielt jetzt zweite Bundesliga. Und das Tolle daran ist, dass die Heimspiele jetzt auch in einem Stadion an der Alten Försterei stattfinden. Und wo auch inzwischen über 4000 Leute im Schnitt hingehen. Bin ich
Ja, das ist
also
auch so ein
überrascht.
Wunsch,
Ja.
den bei St. Pauli viele, glaube ich, haben, dass auch die Frauenmannschaft einfach am Millerntor spielen könnte, sollte. Genau, bei euch ist das schon so. Und ja, ihr habt da eine steile Kurve hingelegt. Also ihr seid auch aktuell auf Platz 2 in der zweiten Liga, ne?
Genau, also die Hinrunde ist ja jetzt quasi gespielt mit 13 Spielen. Und wir liegen jetzt 4 Punkte hinter Nürnberg, glaube ich, die erste sind. Aber wir haben mit 8 gewonnenen Spielen und 4 Unentschieden halt nur einer, glaube ich, einer Niederlage schon sehr, sehr gut einen Start gehabt oder eine sehr, sehr gute erste Hälfte, könnte man sagen.
Ja.
Man hat sich jetzt im, vielleicht noch einen Einschub, man hat sich jetzt im, gerade im, in der Winterpause auch nochmal verstärkt. Es sind jetzt nochmal 4 Neuverpflichtungen dazugekommen und 2 Spielerinnen wurden auch nochmal verlängert. Also der weitere Schub sozusagen halt in Richtung erste Bundesliga ist da.
Ja, okay. Vielleicht kannst du mir da mal kurz helfen. Ich habe mal geguckt, also wenn man die Liga anguckt, dann sieht man irgendwie in der zweiten Liga, dass die ersten 3 aufsteigt. Zumindest ist dann eine Linie nach 3. Bei der ersten Liga ist aber nur ein Absteiger sozusagen vorgesehen. Ich glaube, da gibt es auch irgendwie so eine Reform, glaube ich, ne? Kann das sein?
Ja, ja, genau.
Warum ist das so und wie sieht das dann nächste Saison auf? Also steigen die ersten 3 dann wirklich auf aus der zweiten Liga oder ist das irgendwie anders?
Nein, also die erste Bundesliga wird, also ja, klar, ja, die ersten 3 der zweiten Bundesliga steigen auf, aber das hängt damit zusammen, dass die erste Bundesliga von 12 auf 15 aufgestockt wird. Das heißt, nur der letzte
in
der
ersten
Bundesliga steigt ab.
Ja.
Und die ersten 3 kommen hoch sozusagen.
Ja, okay, alles klar. Mhm. Gut, dann ist das ja schon erklärt. Okay. Alles klar, dann danke ich dir einmal für den Exkurs zu den Frauen von euch. Ding Dong, Werbung. Ja, wir haben immer noch Anfang des Jahres und im Januar entscheiden sich ja viele Menschen dafür, den gesamten Monat auf Alkohol zu verzichten. Das nennt man dann Dry January. Und da hat unser lieber Werbepartner, die Kevida Kreativbrauerei aus Hamburg, genau das Richtige für euch. Ganze 3 alkoholfreie Biere gibt es bei Kevida zu entdecken. Das Übernormal Null oder kurz UNN, ein alkoholfreies IPA. Oder das Miami Grove, ein alkoholfreies Hazy Pale Ale. Und nicht zuletzt das Roadrunner, ein alkoholfreies Coffee Stout. Am besten schau dir mal auf unserer Seite vorbei, auf millanton.de, denn dort gibt es aktuell einen Werbebanner von Kevida mit 10% Rabatt. Und da könnt ihr euch dann halt mit den alkoholfreien Bieren eindecken. Da bleibt mir nur noch zu sagen, Cheers und wohl bekommst. Alle spannenden Biere von Kevida mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kevida.bier. Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung, Ende. Dann lass es doch mal direkt irgendwie so in eure, was heißt in eure, in die Themen, die eher die Männermannschaft betreffen, sozusagen gehen. Wir hatten kürzlich ein Gerichtsurteil, da ging es um den Feuerzeugwurf gegen Bochum. Alle haben das irgendwie wahrgenommen. Hier auch nochmal als Empfehlung, also unser guter Bekannter Sebastian Fiebrich war zu Gast beim Max Jakob Ost im Rasenfunk. Da gibt es eine Special-Folge zu Union, das verlinke ich auch gerne, da ist das nochmal auch ausführlich erklärt. Aber vielleicht mal so generell, wie hast du denn die ganze Aktion wahrgenommen, vielleicht auch im Stadion, als es zu diesem Feuerzeugwurf kam?
Okay, ja. Also ich selber im Stadion habe das schon alles ziemlich gut gesehen, weil ich auf der Gegengerade stand, Höhe 16 Meter Raum, wo Patrick Davis, also der Torwart von Bochum halt auch, stand im Tor. Und das war halt schon in der Nachspielzeit, ich glaube 91. Minute oder so. Und Patrick Davis hatte gerade eine Verwarnung bekommen wegen Zeitspiel und wurde beim Abstoß, also wegen zu lange verzögertem Abstoß mit gelber Karte verwarnt. Lief dann nochmal zurück ins Tor, machte dann nochmal 2 Schritte nach vorne und hielt sich dann den Kopf und ging auf seine Knie, also ich habe erstmal gar nicht gesehen, was da passiert war. Ich dachte, er wollte jetzt mal irgendwie weiter Zeitspiel betreiben. So ähnlich hat das anscheinend auch Martin Petersen gesehen, weil er rannte dann zu ihm, zeigte erstmal an, so hier ist nichts, jetzt bitte weiterspielen. Woraufhin dann Patrick Davis 2 Schritte nach vorne gemacht hat, das Feuerzeug aufgehoben hat und ihm das gezeigt hat. In dem Moment war mir dann auch klar, okay, der ist davon irgendwas getroffen worden. Man konnte auch sehen, dass es irgendwas Weißes da in der Hand hat. Hat das dann aber ziemlich schnell wieder fallen lassen, hat sich wieder in den Kopf gehalten und ist wieder auf die Knie zusammengesackt. Woraufhin dann erstmal noch ein anderer Spieler mit Martin Petersen gesprochen hat und dann die ärztliche Abteilung von Bochum auf den Platz kam und dann, gut, dann war das Spiel erstmal unterbrochen. Kurze Zeit später dann erstmal alle in die Kabine, dann hat das, keine Ahnung, 15, 20 Minuten gedauert. Dann kamen die Spieler auch mal irgendwann wieder raus und dann gab es eine Ansage von Christian Arbeit, dass das Spiel jetzt demnächst fortgesetzt wird. Und dann kamen auch die Mannschaften, also die Mannschaften haben sich dann nochmal ein bisschen warm gemacht und irgendwann war dann auch nur noch ein Ball auf dem Spielfeld. Und der wurde dann vom Dortmunder Spieler zu einem Unioner geschossen und der Unioner
vom Bochumer.
Vom Quatsch, ja, ganz genau. Vom Bochumer zu einem Unioner geschossen, richtig. Und der hielt den Ball nur so fest. Und ich dachte die ganze Zeit, was ist das denn?
Ja, und da war schon klar irgendwie so, ne, wird so ein Nichtangriffspakt, ne?
Naja, was keiner in diesem Stadion gehört hatte, war, dass das Spiel wieder angepfiffen wurde.
Ach so, die dachten, das ist noch
Also,
so Aufwärmphase oder
ja,
sowas,
ganz
ne?
genau. Also man hatte diesen Anpfiff gar nicht mitbekommen. Irgendwann hatten das wohl dann einige schon auf dem Schirm und das Stadion fing an zu pfeifen. Und dann gab es einen Schlusspfiff und dann hat Christian Abbeck gesagt, okay, das war der Schlusspfiff. Und dann waren alle so ein bisschen perplex, okay, was ist hier gerade passiert? Okay, alles klar,
Okay, ach,
Nichtangriffspakt war
das
dann
war euch gar
erstmal.
nicht so klar im
Nee,
Stadion. Okay, ja,
nee,
verstehe.
das war,
Okay.
kam dann erst quasi im Nachhinein raus.
Ja.
Ja.
Und sag mal, ja, es kam ja dieses Gerichtsurteil irgendwie letzte Woche raus, vorletzte Woche. Und nun habe ich heute gelesen, Union geht irgendwie in die Berufung, in die nächste Instanz so. Wie ist gerade so die Gefühlslage bei euch irgendwie zu dem Spiel? Geht da noch irgendwie was? Wollt ihr noch was? Klar, ihr wollt noch was, aber wie sehen das vielleicht auch die Fans oder so?
Also ich kann da quasi nur für mich sprechen. Also ich habe der ganzen Sache erstmal keine große Bedeutung zugemessen, weil ich schon der Meinung war, naja gut, die werden das jetzt beim 1:1 belassen und dann ist gut. Dass das jetzt am Grüntisch quasi 2:0 gewertet wurde für Bochum, schreckt mich jetzt schon, ganz ehrlich. Weil es gibt ja auch noch ein separates Verfahren,
Es sind zwei Verfahren im Prinzip,
was
ja.
vor dem Kontrollausschuss ist gegen Union, wegen dem Wurf des Feuerzeuges. Bei dem anderen Verfahren ging es ja jetzt, so wie ich das gehört habe, quasi nur darum, hätte Petersen das Spiel quasi
Abbrechen müssen, ne?
abbrechen müssen, genau, und hätte es dann dazu zu einem Wiederholungsspiel kommen müssen. Also das ist quasi auch so, wie unser Präsident das dargelegt hatte bei diesem etwas rumpeligen Interview vor dem Heidenheim-Spiel. Ja, also ich halte davon eigentlich nichts, dass das jetzt 2:0 gewertet wurde, weil das hat auch den Spielverlauf einfach nicht widergespiegelt und diese ganze Aktion ist in der Nachspielzeit passiert. Klar, es ist ein absolutes No-Go, dass jemand mit einem Feuerzeug auf einen Spieler wirft. Das geht einfach mal gar nicht. Und auch wenn der Spieler sich nicht in der Lage fühlt, weiterspielen zu können, dann fand ich das auch okay, wie man das jetzt oder wie der Schiedsrichter das Spiel jetzt noch zu Ende gebracht hat. Auch mit diesem Nichtangriffspakt, das war
Ja.
okay. Aber und das die größte Gefahr dahinter ist ja eigentlich noch, man stelle sich vor, wenn jetzt Union oder Bochum auf Platz 15, 16, 17 steht am 34. Spieltag. Und dann sozusagen eins von von den 2 Punkten bei Bochum jetzt oder bei der eine Punkt bei Union jetzt sozusagen halt noch entscheidend wird, wer jetzt aufsteigt und wer absteigt und oder Quatsch, wer drin bleibt oder wer absteigt. Das wäre natürlich auch noch so ein, ja.
Klar. Also mir ist natürlich klar, dass du dir da irgendwie das wünschst, dass das Unentschieden ausgeht. Wir werden es beobachten, es ist jetzt auch müßig darüber zu reden, weil das bemüht jetzt die Gerichte und so weiter. Und ich kann das natürlich völlig verstehen, dass du gerne diesen Punkt hättest. Ich könnte mir sogar echt gut vorstellen, dass das nachher eine Rolle spielt am Ende der Saison, dieses Spiel an
Ja.
sich. Und das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Gut. Ansonsten, mal unabhängig davon, von diesem Spiel sozusagen, wie ist denn so für dich die Hinrunde gelaufen? Jetzt kann man ja sagen, es ist die Hinrunde auch wirklich gelaufen. So ist ja so ein bisschen so ein Auf und Ab bei euch, würde ich, so wie man es von
Ja.
außen von den Ergebnissen her sieht, ne?
Das kann man auch genauso zusammenfassen. Also die ersten 8 Spiele waren gut, die anderen waren Mist. Also,
Ja, also so von der Aussage her fand ich so starke Abwehr auch, starke Abwehrleistung, wenig nach vorne, aber erfolgreich, ne? Und dann aber so eine lange Niederlagenserie inklusive Pokal aus und bis hier eigentlich jetzt zu diesem Wochenende, wo ihr dann zum ersten Mal wieder gewonnen habt, seit sehr langer Zeit, ne?
genau, also die ersten 8 Spiele, da haben wir ja quasi 15 Punkte geholt. Also das ging ja quasi bis zu diesem Bielefeld-Spiel, das zweite DFB-Pokalspiel, was Union hatte, was dann 2:0 verloren gegangen ist. Da konnte man schon ungefähr so eine Ahnung bekommen von dem, okay, also da läuft gerade irgendwie etwas schief. Also wir waren auch alle ein bisschen verdutzt von diesem Spiel. Das sah nicht gut aus. Aber was dann danach kommt, deswegen hat man das auch gar nicht so gemerkt, dass da sozusagen halt so langsam was in der Bredouille ist, waren ja in erster Linie schwere Spiele. Man hat dann danach gegen Bayern München, SC Freiburg, Bayer Leverkusen, Stuttgart gespielt. Dazwischen war noch Wolfsburg, die man quasi alle verloren hat, bis auf das Spiel gegen Freiburg zu Hause, was mit einem langweiligen 0:0 am Ende ausging. Und die Spiele, die es dann wirklich angezündet hat, wo man wirklich klar war, okay, hier läuft definitiv was falsch, waren erst die letzten beiden vor Weihnachten. Das war Bochum, was wir gerade besprochen hatten. Und das war das Bremen-Spiel, was mit 4-1 verloren wurde. Und dann stand man halt mit nach 15 Spielen, 15 Spielen nur mit 17 oder Klammern 16 Punkten dann da. Was dann auch dazu führte, dass Bo Svensson am Ende des Tages entlassen
wurde. Ja, das muss man natürlich auch nochmal sagen. Bo Svensson kam ja auch erst zum Beginn der neuen Saison. Zusammen ja auch so, man kann das so gar nicht richtig auseinanderdividieren, aber mit Horst Held, ne, als neuen sportlichen Leiter, nachdem Oliver Runert halt wieder nach ein paar Jahren, der hat ja diesen Posten bekleidet, sich als Chef-Scout zurückgezogen hat. Ne? Also es war schon eine Umwälzung im Sommer bei euch, ne, mit diesen beiden Positionen.
Genau, also man hat sich ja mit Neustart von beiden Positionen auch ein bisschen erhofft, dass es jetzt ruhiger wird. Also man hat ja gerade dieses Chaos ja hinter sich mit Urs Fischer geht und Lennart Bielitzer kommt und wird geht dann kurz vor Schluss wieder und man schafft es am letzten Spieltag noch in einer kurz vor knapp schießt Yannick Haberer in einem Nachschuss von einem Freistoß noch Union zurück in die Bundesliga quasi. Also das war schon hochdramatisch, das wollte auch keiner mehr. Und man wollte auch Bo Svensson Zeit geben, dass er sich quasi jetzt so etwas Neues aufbaut und mit Union etwas Neues aufbaut. Und Horst Held quasi auch mit dazu.
Man muss ja nochmal sagen, was ihr für eine wahnsinnigen Jahre hinter euch habt, ne? Also mit Urs Fischer. Und ich glaube, das wird auf ewig Benchmark bleiben bei Union. Also also Aufstieg aus der zweiten Liga, über die Relegation gegen Stuttgart, dann drin geblieben die erste Saison, dann zum ersten Mal qualifiziert fürs internationale Geschäft, bis nachher irgendwann in die Champions League rein, dann jetzt diese Saison zum Schluss wieder gegen Abstieg. Also das ist ja, ich glaube, so ein bisschen Normalität wünscht ihr euch wahrscheinlich so ein bisschen.
Ja, es war nur Drama, sowohl im positiven Sinne als auch im negativen Sinne. Ich meine, wir haben uns für die Conference League im zweiten Jahr mit auch so mit einem abstrusen Spiel gegen RB Leipzig noch sozusagen qualifiziert, was wir dann am Ende am letzten Spieltag noch gewonnen hatten. Also da war immer sozusagen halt irgendwie Aufregung und Drama drin. Und deswegen hat man sich auch einfach mal gewünscht, okay, jetzt statt nach Conference League, Europa League und Champions League auch mal wieder etwas ruhigeres Mittelfeld zu haben, um auch mal durchatmen zu können.
Ja, ist ja, ihr habt die, glaube ich, auch so die ersten drei Jahre, glaube ich, alle Spiele gegen, ihr nennt sie, glaube ich, Plastik einfach nur, ne, RB Leipzig.
Genau, oder Konstrukt.
Ja, oder Konstrukt. Genau. Ihr habt die ersten sechs Spiele gegen Plastik alle gewonnen, glaube ich sogar, ne, oder zu null, oder, also so ganz erfolgreich auf jeden Fall, ne.
Ja, da müsste ich jetzt nachgucken.
Ja, also
wir haben da gut gespielt, muss man schon sagen.
Da gibt's genau. So eine ganz irre Statistik irgendwie gegen RB Leipzig. Okay, alles klar. So, jetzt sind wir da, wo wir sind.
Genau, also jetzt quasi im neuen Jahr unter Steffen
Baumgart. Genau, ihr habt euch um Weihnachten entschieden, einen neuen Trainer zu holen. Der ist in Hamburg nicht ganz unbekannt, heißt Steffen Baumgart und hat jetzt drei Spiele für euch absolviert. So, wie habt ihr denn das wahrgenommen, diesen Wechsel und diesen Neuzugang, diesen Namen, dass der bei euch jetzt Trainer ist?
Also Steffen Baumgart ist ja bei Union definitiv auch Publikumsliebling, ne? Also
genau, er hat in der zweiten Liga bei euch gespielt, mal zwei Jahre auch als Kapitän, so 2003, 2004 irgendwie muss das gewesen sein.
Ja, genau, zwischen 2002 und 2004, genau. Und der war in den zwei Jahren auch zweimal Unioner des Jahres. Also so muss man sich das vorstellen. Also es war in der Zeit sehr, sehr beliebt, genau. Er hat dann auch lange noch in Köpenick gewohnt, ist dort verwurzelt auch mit Stadt und Bezirk und ist bis heute Union-Mitglied. Also er hat auch diese Mitgliedschaft sozusagen nie ruhen lassen oder aufgegeben oder
sowas. Er hat, glaube ich, sogar die Mitgliedsnummer 72, was auch, also das ist nicht nur das Geburtsjahr auf seiner Kappe, sondern auch die Nummer.
Ja, ich glaube, da wurde nachgeholfen.
Ne? Also, würde ich auch sagen, ja, weil 72, ja. Also ich meine, Glückwunsch nochmal, ihr seid ja Montag 59 Jahre alt geworden, Union Berlin. Mhm. So lange wird er ja nicht dabei gewesen sein, also insofern ist das ein bisschen tricky, aber man sagt irgendwie, dass diese 72 auf seiner Kappe auch was mit der Mitgliedsnummer zu tun hat, sagt man irgendwie.
Ah, okay. Ja. Genau, also er ist definitiv verwurzelt und die Presse hatte sich dann auch überschlagen. Bei der Trainervorstellung wurde dann auch irgendwie diskutiert, ob Union jetzt schon eine Schiebermütze hätte. Und da hat sich dann Christian Arbeit auch zu dem Spruch hinreißen lassen, Union hat nicht ein Maskottchen verpflichtet, sondern ist ein Trainer. Also er wird quasi von allen dort geliebt. Hatte auch, wie gesagt, mit Horst Held auch schon, die beiden kennen sich quasi in Köln zusammengearbeitet.
Ja, das war ja auch so ein Herzensverein, also Nummer eins sozusagen. Dann kam er zu Herzensverein Nummer zwei, wo er auch schon als Kind in Bettwäsche geschlafen hat beim HSV. Und dann ist er jetzt bei seinem dritten Herzensverein gelandet, würde ich sagen, ne?
Könnte man so sehen, ja.
Wenn man so die Außendarstellung oder das, was er darüber sagt, glauben darf. Ja, okay. Gut. Und also wir beobachten ihn ja nun auch schon längere Zeit sozusagen in Hamburg, haben auch gegen ihn gespielt, letzte Saison noch. Und ich kenne ihn eher so als, wie soll ich sagen, sehr offensiv denkenden Trainer. Wie kommt denn das zusammen mit eurem Spielstil oder mit den Spielern, die ihr habt? Weil ich habe euch in den letzten Jahren und auch jetzt ja in der Hinrunde zu Beginn und auch jetzt noch als sehr, sehr abwehrstark gesehen. Passt das überhaupt zusammen?
Ja, also das war ja genau das, was auch am Anfang diskutiert wurde, auch schon bei der Trainervorstellung. Wie er denn jetzt sozusagen gedenkt mit dem Steffen Baumgart Fußball, was er jetzt zwar nicht hören will, aber was die Presse halt immer wieder sagt, jetzt bei der alten Försterei ankommen möchte. Und ob er denn überhaupt wieder Viererkette spielen möchte, also quasi sein System. Und da hat er erstmal gesagt, ja, will er machen. Hat er dann auch in den zwei Spielen gezeigt, dass er das unbedingt machen möchte.
Was die ersten beiden, die ihr verloren habt, ne?
Genau, also das war ja jetzt nach der im Neujahr einmal Heidenheim und einmal Augsburg. Hat er jeweils Viererkette spielen lassen, was komplett nach hinten losgegangen ist. Man muss allerdings dazu sagen, er wurde erst am 30.12. verpflichtet und hatte dann ein Testspiel am 2.1. gegen Kiel gemacht, was eigentlich schon angesetzt war, was er dann auf 260 Minuten ausgedehnt hat, um sich in Ruhe anzugucken, was eigentlich los ist. Und in diesem Testspiel, ich war auch im Stadion, habe mir das angeguckt, er hat wirklich alles gesehen, was gerade schief läuft. Also es war gruseliger Fußball, sich das anzugucken. Und er kam trotzdem auf die Idee, auf Viererkette für die nächsten zwei Spiele umzustellen und hat damit eigentlich eher das Gegenteil erreicht. Also er meinte zwar, er nimmt jetzt diese starke Abwehr und packt da noch einen starken Sturm dazu und dann wird das irgendwie schon funktionieren. Nur er hat halt eher die Abwehr geschwächt und nach vorne ging immer noch nicht viel. Also man hat zwar schon gesehen, dass es eher ein bisschen mehr nach vorne geht, aber es war trotzdem nach wie vor katastrophal. Also.
Ja. Und hat jetzt wieder beim Sieg gegen Mainz auf Dreier respektive Fünferkette umgestellt, ne?
Genau, also das war ja dann sozusagen der Lichtblick. Ich stand im Stadion, Stunde vorher kommt wie immer die Aufstellung raus und ich gucke drauf und denke so, oh, das ist ja jetzt Fünferkette. Also dachte ich, okay, was mich sehr überrascht hat, weil er direkt nach dem Augsburg-Spiel auch noch gesagt hatte, dass er auf seine Viererkette beharren wird. Aber vielleicht war das auch nur ein Trick. Und dementsprechend, zack, erste Minute, gleich 1-0 Berlin. Und dann lief der Schuh. Und ich war dann schon ziemlich glücklich damit. Also er zeigt sozusagen, Steffen Baumgart zeigt halt auch in dem Moment, dass er halt das auch kann. Also er kann sich schon an die Situation anpassen.
Ja. Okay, alles klar. Also ihr habt jetzt euren ersten Sieg seit langer Zeit, den ersten Sieg unter Baumgart. Und ja, müsst jetzt zum Millerntor reisen am Sonntag. Mhm. Man kann durchaus immer noch von einem, also Spiel um den Klassenerhalt sprechen sicherlich. Also wenn man sich die Tabellenplätze anguckt, wie glaubst du denn, wird er hier auftreten? Gibt es vielleicht doch einen Rückfall zur Viererkette oder ist das jetzt durch den Erfolg eigentlich ziemlich klar, wie er spielen wird?
Ich denke, das ist ziemlich klar. Also ich hoffe, dass zum einen erstmal der Knoten bei den Spielern jetzt erstmal geplatzt ist. Also sozusagen, dass man auch selber wieder gezeigt hat, dass man gewinnen kann. Also erstmal, dass man mit dem Tempo schon mal antritt. Dann schätze ich, dass Steffen Baumgart halt wieder Fünferkette spielen wird. Wahrscheinlich ähnlich so wie Mainz, also mit Jovanovic, Stücki, Querfeld, Leit und vielleicht auch mal Roussillon von Anfang an. Genau, also ich erwarte da jetzt keine großen Überraschungen. Beim Sturm sind wir auch eigentlich ziemlich variabel. Bin ich mal gespannt, wen er da einsetzt. Da könnte ich mir eher Skarke und Hollerbach vorne vorstellen.
Und, ja, haben ja beide ein gutes Spiel gemacht gegen Mainz.
Genau, richtig.
Ja. Also, ja. Ja. Ja, okay, alles klar. Also wird es eher so auf Dreier-Fünfer-Kette hinauslaufen.
Würde ich stark vermuten.
Aber natürlich auch sicherlich, also trotzdem, also ich versuche mal noch das zusammenzukriegen, eure bisher eigentlich defensive Herangehensweise und die offensive Sichtweise von Baumgart. Und ich weiß jetzt gar nicht, also ich hätte jetzt gesagt, ohne Baumgart, naja, das wird ein Spiel sein, was lange 0-0 steht, vermute ich. So, nun hat sich das mit Baumgart ja vielleicht ein bisschen, oder er sagt, ich habe halt diese eingespielte Kette hier, die ist so wertvoll. Es macht gar keinen Sinn aktuell in der Situation mit den Spielern und auch von der Tabellensituation her jetzt hier meinen offensiven Fußball spielen zu lassen, ne?
Ja, das ist die große Frage, Michael. Also was er da jetzt wirklich in den drei Spielen gesehen hat. Vor allem hat er jetzt endlich mal eine ganze Woche gehabt, um mit der Mannschaft zu trainieren, ne? Also das hat er quasi auch nur zwischen Kiel und dem Heidenheim-Spiel einmal gehabt. Und wird sich, denke ich mal, nochmal ganz andere Gedanken gemacht haben jetzt über die letzten drei Spiele. Und ich denke mal schon, er wird dann irgendwann sein System dort aufzwingen wollen, aber er wird jetzt erstmal gucken, was kann man jetzt kurzfristig machen. Und wird dann wahrscheinlich erst, und wo das große Problem bei Union gerade ist, ist A, die Abstimmung. Wann läuft man los, wo läuft man hin, sozusagen. Das ist halt alles komplett daneben gegangen bisher.
Was ja unter Urs Fischer einfach die Stärke war, alle verschieben auf dem Platz wie auf dem Reißbrett, ne?
Und genau,
jeder,
es gibt
jeder
so ein Signal
der Grundidee,
und zack, genau.
Und jeder folgt der Grundidee von Urs Fischer, und wer das nicht schafft, ist egal, wie groß der Name ist, der ist halt raus. So war es damals bei Urs hier, ne? Gut, wir lassen das mal Tim alles sezieren im Spielvorbericht. Der hat da sicherlich auch ein paar Sichtweisen zu, wie das ablaufen könnte. So, apropos Mannschaft. Alyosha Kemlein hat bei uns gespielt, war eine Leihgabe von euch. Letzte Rückrunde bei uns in der zweiten Liga. War ein toller Typ, war maßgeblich auch im Aufstieg beteiligt und so weiter. Wir haben ihn leider nicht loseisen können. Das war ja schon Thema zu den Podcast-Folgen zum Spiel in der Hinrunde, was wir leider 1-0 bei euch verloren haben. Und wie ich sehe, hat sich der gute Alyosha irgendwie auch so ein bisschen bei euch ja in die Stammelf gespielt. Wie nimmst du ihn denn so wahr?
Ja, also ich bin auch begeistert, dass er sich bei euch sozusagen halt diese ganze fehlende Spielpraxis endlich abholen konnte und auch durchgestartet ist. Weil ich bin sehr happy, wenn er spielt. Bei Union gibt es ja das Problem, dass Union keine zweite Mannschaft hat. Und die Leute, die sozusagen aus der U19 rausfallen, haben es dann natürlich super schwer, halt in unsere Männermannschaft zu kommen. Und werden dann entweder nochmal verschickt oder verkauft oder verliehen erstmal, um Spielerfahrung zu sammeln. Und
okay, die haben eigentlich durch, also außerhalb vom Training gar keine Chance, irgendwie so Wettkampfpraxis irgendwie zu haben, ne?
Richtig, genau. Das ist genau das große Problem, ja.
Okay, muss aber nicht gelöst werden anscheinend oder so, sondern ist halt so, oder?
Derzeit, also es wird immer wieder mal nachgefragt, auch auf Mitgliederversammlungen, ist es denn geplant, mal wieder eine zweite Mannschaft einzuführen? Das wird bisher immer eher verneint.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass da so, wenn man jetzt sagt, wir gehen so all in bei den Frauen, dass das dann halt keinen Platz mehr hat, auch finanziell wahrscheinlich, ne?
Ja, also man hat ja jetzt auch ein neues Nachwuchsleistungszentrum gebaut in Köpenick, und man will sozusagen halt auch die sogenannten Eigengewächse halt auch noch stärker fördern. Nur ich denke, das braucht sicherlich alles ein bisschen, aber ich glaube, wenn es dann dazu kommt, brauchen wir über kurz oder lang wieder eine zweite Mannschaft, in der man dann auch wieder für Union spielen kann. Und jetzt irgendwo hin verliehen zu werden.
Ja, okay. Also ich habe ja auch die Aussage noch von Zingler im Kopf, eurem Präsidenten, dass der meinte, also hier Kemlein, der ist hier gesetzt, so mehr oder weniger, wo ja auch eigentlich so Bo Svensson so ein bisschen in die Parade gegrätscht ist, weil das macht man ja eigentlich nicht als Präsident, zu sagen, der ist hier so gesetzt, aber das ist ihm irgendwie auch, scheint auch so eine Herzensangelegenheit, ne?
Genau, also die Eingewächse, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt welche sind und sagen wir mal mit 15 oder 16 dann erst sozusagen zu Union gekommen sind, gilt es halt trotzdem, dass man sozusagen das halt immer aufrecht hält, dass er sozusagen von Union seine Profikarriere begonnen hat und sozusagen aus unserem Verein kommt.
Ja, okay. Gut, fehlen irgendwelche wichtigen Spieler, wenn wir jetzt mal auf den Sonntag gucken? Oder soweit
ja,
alles
also,
bei euch?
Ja, was wir noch nicht besprochen haben, ist Torwart. Ne? Also es wird zu 100%
gute Herr Renno.
Schwolo spielen, genau. Renno ist immer noch verletzt und das wird auch noch ein bisschen dauern.
Ja. Der hat was im Ellbogen, ne?
Ja, ich glaube ja.
Irgendeine Fraktur am Ellbogen müsste das, glaube ich, sein.
Ich habe nur irgendwas von der Schiene gehört jetzt.
Ja, ist jetzt auch schon ja vier, fünf Spiele raus, und Schwolo spielt bei euch. Muss man sagen, dass Renno halt einfach ein sehr, sehr starker Rückhalt in den letzten Jahren bei euch war.
Ja, wobei ich sagen würde, dass Alexander Schwolo das auch ähnlich gut hinbekommt. Also ich habe da ziemlich gutes Vertrauen.
Ja, also momentan kann man nicht sehen, dass es großartig abfällt. Ne? Also wenn man jetzt mal, sag ich mal, als Parameter nimmt, vielleicht Noten im Kicker, mal angenommen. So, dann sieht man, dass das gar nicht so abfällt, das Ganze, ne?
Ja, genau.
Ja, okay. So, dann Sonntag des Spiels, 17.30 Uhr. Wir beenden das Fußballwochenende der Bundesliga. Das Spiel ist Anpfiff um 17.30 Uhr. So, du bist im Stadion, oder?
Ich bin im Stadion, ja. Ich bin vor Ort. Ja.
Genau. Und wie wirst du dein Wochenende so verbringen? Schon Tag vorher anreisen oder nur zum Spiel oder?
Also bei uns im Fanclub gibt es einige, die schon ab Freitag oder sowas nach anreisen nach Hamburg und sich dann auch ein bisschen die Stadt geben und auch mal ein bisschen die Stadt genießen als längere Auswärtsfahrt. Aber der meiste Teil von uns wird am Sonntag früh in die ICE steigen und dann irgendwann am Sonntagmittag in Hamburg ankommen. Wahrscheinlich noch irgendwo was essen gehen, vielleicht noch ein bisschen was gucken und dann so um 15, 16.30 dann ab ins Stadion.
Ja, also das heißt, du reist auch mit der Fanszene an?
Nee, ich reise mit meinem Fanclub an.
Ja, okay, alles klar. Ja, sehr gut. Vielleicht noch mal einen kleinen Funfact, den ich rausgesucht habe, den weißt du vielleicht gar nicht, aber wir kennen beide jemanden, dem das total immer wichtig ist, weil das mir jetzt immer das erzählt. Das ist die ewige Tabelle der Bundesliga. Weiß nicht, ob du da ab und zu mal einen Blick drauf wirfst. Das ist echt spannend, diese Saison. Da ist aktuell St. Pauli auf Platz 32 mit 271 Punkten und gleich danach auf Platz 33 der erste FC Union Berlin mit 263 Punkten. Also 8 Punkte auseinander sind wir beide. Und wir haben aber, kann man schon mal sagen, diese Saison Rot-Weiß Essen haben wir schon mal eingeholt. Die sind auf Platz 34 mit 262. Und dann kommen dann Kickers Offenbach und Mannheim. Das ist gar nicht mehr so viel Punkte bis dahin, so 11 Punkte, 16 Punkte. Ja, ich weiß nur, dass derjenige, den wir beide kennen, gesagt hat, also da, ich glaube, dass Union St. Pauli die Saison überholt. Ist dir sowas wichtig, eine ewige Tabelle, oder?
Ja, ich meine, es strahlt halt zwar schon den ein bisschen so den Erfolg über die Historie wieder, aber ich halte da ehrlich gesagt nicht so viel von. Aber ich fände es auch schön, wenn wir St. Pauli hier überholen würden.
Ja, okay. Und siehst du, und ich finde es schön, wenn wir einfach vor euch bleiben und dann noch Kickers Offenbach und Waldhof Mannheim einkassieren. Ich möchte nicht hinter Waldhof Mannheim bleiben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann, das schmerzt ein bisschen. Dann kommt eine riesenlange Lücke mit Hansa Rostock, die einfach viel zu lange in der ersten Liga waren und das ich schon völlig verdrängt habe, dass die echt mal richtig gut waren auch und viele erfolgreiche sozusagen Saisons bestritten haben. Gut, aber da, ja, also zwischen Platz 30 und 33 kann sich ein bisschen was ergeben, genau.
Ja. Das schauen wir mal, wie wir da am Ende der Saison landen.
Ja, alles klar.
Vielleicht haben wir jetzt schon die nächsten 3 Punkte, die wir auf St. Pauli aufschließen können.
Ja, genau. Das Spiel für die ewige Tabelle sozusagen, damit wir da... Mhm. Ja, einer wird was gut machen, der andere wird was aufholen oder wird was besser sein, sozusagen, je nachdem, wie es kommt. Ne? Carsten, willst du noch was loswerden heute Abend?
Nö, eigentlich denke ich, ist alles gesagt.
Ja, okay. Wir können ja noch mal gucken. Also wir reden ja auch nächste Woche Montag miteinander nach dem Spiel.
Genau.
Und guck mal, wie das Spiel gelaufen ist, so wie wir es immer hier in der Regel machen. Und ja, dann danke ich dir erstmal für heute Abend fürs Gespräch und alles weitere nächsten Montag. Schönes Wochenende in Hamburg. Schönes, aber nicht erfolgreiches Wochenende. So.
Ja, werden wir sehen. Ja,
alles werden wir sehen.
Michael, ich danke dir.
Alles klar. Carsten, schönen Abend für dich und den HörerInnen wünsche ich natürlich wie immer ein schönes Spiel am Sonntagabend. Bis dahin, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.